Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Heute hauen wir wieder eine neue Folge von uns für euch, ihr liebsten treuen Hörer, raus. Und heute senden wir aus einer völlig überhitzten, mit Testosteron geschwängerten Zweierzelle Osterblech. Und mein Partner in Crime, der Lewe Uli, der übrigens wegen viel Schwätzerei verurteilte Wiederholungstäter, sitzt hier mit mir ein.
Mir gegenüber sitzt der Graf von Montezollstock, Frank Mausbach, Ausbrecherkönig und einzigartiger Zollstocker Graf. Aber der wichtigste Mann sitzt natürlich hier an den Reglern. Das ist der David Getter des Regelbusiness. Der Mann, der uns das schönste Jingle geschenkt hat, was man sich vorstellen kann. Unser vollkommen überbezahlter Tontechniker.
Ja, nee.
Vielen Dank dafür nochmal.
So, nach diesem True Crime Intro, also ohne dem Yannick natürlich, ist es natürlich nichts mehr zu erraten. Wir berichten heute aus dem Panini-Heftchen der Kölschen Knäste. Und da gibt es so viel zu erzählen, dass wir da einen geschmeidigen Zweiteiler draus machen. Und beginnen wollen wir natürlich vorne, also ganz lange her, mit dem Wegschnapp. Uli Lassion.
Vorweg, ob es den Wegschnack jemals gegeben hat, wissen wir nicht. Aber es ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Der Wegschnapp ist ein kleines Türmchen am Rhein und gleichzeitig vielleicht eine der grausamsten Hinrichtungsstätten, wenn es sie dann gegeben haben sollte, die Kölle kannte. Also, da müssen wir mal ein bisschen ganz auseinandernehmen. Weg ist eigentlich ein kleines süßes Brötchen oder Brot. Man sagt auch Platz dazu. Und schnappen heißt fangen. So, und der Wegschnapp heißt also Brot fangen. Jetzt fragt man sich, wie kann das Folter sein, wenn es um ein Brot fangen geht? Naja, wenn man sich überlegt, dass da Gefangene in den Wegschnapp einfach eingesperrt worden sind. In der Mitte eine Falltür, außen der Gefangene. Der hat nichts zu essen gekriegt, nichts zu trinken gekriegt. Der darbte in diesem Turm und oben hing an einer Schnur dieser besagte Weg. So, und jetzt irgendwann ist der so verzweifelt, dass der nach diesem Weg springt, weil der konnte ihn einfach greifen, der hing natürlich hoch genug. Und dann springt der nach dem Weg, schnappt ihn vielleicht oder auch nicht, fällt auf jeden Fall durch die Falltür und dann geht es ab. Da sind nämlich ganz viele Messer in diesem Fallding da drin und die machen aus dem Delinquenten dann mal eben Schaschlik. Der Rhein erledigt den Rest und spült dann alles weg, was da war, weil dieses Türmchen war etwas über den Rhein gebaut.
Ja, gruselige Geschichte, aber das steht schon auf sehr schwachen, also vor allen Dingen sehr dünnen Beinen, ne? Ist ja da lang drin und okay. Aber ganz sicher kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem heute als Wegschnapp bezeichneten Turm um diese Hinrichtungsstätte handelt. Denn dieser Turm liegt reichlich weit entfernt vom Vaterrhein. Tatsächlich verwechselt der Kölner hier den 1891 abgerissenen Kunibertus-Turm mit dem heute noch erhaltenen Kunibertus-Türmchen. Gut, hört sich auch fast ähnlich an, ne? Dieser war Teil der Kunibertus-Torburg. Zu diesem Ensemble gehörte auch ein in den Rhein hineinragender Teil, ein sogenannter Ark. Kann denn an dieser Sage überhaupt irgendwas dran sein?
Es passt ehrlicherweise hinten und vorne nicht. Also sagen wir so, an dem Ark könnte was dran gewesen sein, weil der war tatsächlich über den Rhein gebaut. Das Kunibertstürmchen definitiv nicht, weil der stand genauso wie die Kunibertstorburg, das war so ein Gebäudeensemble war das, stand der nicht im Rhein, also das kann schon mal nicht stimmen. Die ganze Geschichte ist natürlich auch überhaupt nicht nachweisbar. Und noch schlimmer ist, dass tatsächlich das große Hochwasser 1784, da müssen wir mal eine Folge drüber machen, über das große Hochwasser 1784, was die halbe Stadt zerstört hat übrigens, auch die Kunibertstorburg mit diesem besagten Ark zerstört hat. Das Türmchen, also der heute angedichtete Wegschnapp, blieb stehen. Und so hat man einfach gesagt, das wäre der Wegschnapp, et pass ever nicht.
Das Kunibertstürmchen ist heute übrigens ein Wohnhaus. Mitsamt einem Anbau kann man hier auf ca. 160 Quadratmeter leben. Man hat allerdings keine Ecken, ne? Also alles ist rund. Dafür aber ganz viele Stufen, ne? Also vom Turm oben runter sind es satte 87 Stufen. Gekauft hat das 2017 übrigens der Horst Backes. Der Name passt hervorragend, finde ich, zu diesem legendären Kölner Gefängnis.
Ne? Kann, man, also, ja.
Ne? Kann man nicht anders sagen. So, jetzt haben wir quasi das erste Knästchen, sage ich jetzt mal, schon abgehakt und kämen jetzt direkt danach zu einem legendären Knast am Dom. Wenn wir Kölschen oder Touristen über die Domplatte streifen und Selfies vor dem majestätischen Dom machen, was ja meistens nicht geht, weil der ja viel zu groß ist und man kriegt ja nicht das ganze Ding da drauf, ist es kaum vorstellbar, dass noch bis 1893 dort die Hacht stand. Ein Gefängnis und ein Gericht. Erstmalig erwähnt übrigens 1165. Und welchen Spruch mussten sich denn die unzähligen Delinquenten unmittelbar vor ihrer Hinrichtung vom Henker anhören, lieber Scharfrichter Uli?
Ich stoße dich an den blauen Stein. Du kommst zu Vater und Mutter nimmer heim.
Das hast du sehr, sehr schön gemacht, mit einer fast Shakespeare-artigen Attitüde. Die zum Tode Verurteilten verbrachten ihre letzte Nacht in der Hacht direkt auf der Domplatte. Und pünktlich zum Sonnenaufgang kam der Henker und führte sie hinaus. Der Stab wurde über ihn gebrochen und das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn als Zeichen der richterlichen Gewalt wurde ein dünner, zuvor eingekerbter Holzstab zerbrochen. Unter dem Läuten des arme Sünderglöckchens ging es dann zum Richtplatz, in der Regel nach Melaten, wo nach dem Kölschen Walk of Shame das Todesurteil vollzogen wurde. Ich habe nur einen Anwurf. Da gab es noch irgendwie so einen blauen Stein. Was hatte der nochmal?
Der blaue Stein, also du wurdest an den blauen Stein tatsächlich gestoßen. Das war das Zeichen, das Urteil wird vollzogen jetzt. Okay. Und dieser blaue Stein, der war tatsächlich Bestandteil einer Kirche, die jetzt heute abgebrochen worden ist, die auch da in der Ecke irgendwo stand, deren Namen ich vergessen habe, was wir nachreichen in den Shownotes. Und da wurdest du dann tatsächlich dran gestoßen, also jetzt nicht dran gehauen, dran gestoßen. Das war so ähnlich symbolisch wie auch das Zerbrechen des Stabes über deinem Haupt. Der wurde also über deinem Kopf, wurde der Stab zerbrochen.
Okay, dann wissen wir jetzt auch, ich glaube, der blaue Stein, ich glaube, die Kirche ist da, wo jetzt der Bahnhof ist. Kann das sein? Oder bringe ich das durcheinander?
St. Johann Evangelist war das. Und das war da, wo heute ziemlich genau das römisch-germanische Museum steht.
Ja, okay.
Und die Hacht, ja, die war ja tatsächlich auf dem Roncalli-Platz, mitten drauf. Also das hieß damals noch nicht Roncalli-Platz. War übrigens eine sehr finstere Gegend damals.
Ja, also ich sag mal, die rechtlichen Sachen, die muss der Uli machen. Ne? Weil es gab eine unglaublich unüberschaubare Gerichtsbarkeit. Und das musst du zusammenfassen. Also das übersteigt mein juristisches Wissen jetzt.
Ich halte mich hier an den Franz Josef Knöchel. Schöne Grüße, Franz Josef, falls du das hörst. Der Franz Josef, der ist verantwortlich für Kuladik. Und wer da noch nicht reingeguckt hat, sollte das mal tun. Kultur, Landschaft, Digital. Da findet man alles an Infos zu allen möglichen Kulturlandschaftsdenkmälern.
Naja, der Franz Josef. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Knöchel-Verzeichnis.
Nein, das ist was anderes, was auch Köchel-Verzeichnis heißt. Aber das ist nicht gemeint, das hat er nicht erfunden. Ne? Der Franz Josef Knöchel hat das mal sich genauer angeguckt und was an Gerichten hier in Köln war, das war komplett unüberschaubar. Die Hacht war ja auch ein Gericht, also Gericht und Knast gleichzeitig. Und in Köln können für das Jahr 1806 60 Gerichte nachgewiesen werden. Sowas wie das Bürgermeistergericht, das Ratsgericht, das Amtsgericht, das Turmgericht, das Gewaltgericht, das Fiskalgericht oder auch, sehr schönes Wort, das Unterlahngericht. Da ging es um Erbschaftsstreitigkeiten. Sogar für die Winzer und Weinhändler gab es ein eigenes Gericht. Also das hat sich schon mal richtig gelohnt. Dann gab es noch die ganzen Gerichte, die auch von den, oder gerichtsähnlichen Zustände, die von den Gaffeln gepflegt wurden. Und dann gab es noch die Bauernbänke, das war sowas ähnliches wie Zünfte oder Organisationen für die Bauern rund um die Stadt. Also an Gerichten hat es definitiv nicht gemangelt. Und in der Hacht war es dann tatsächlich so, dass da auch Recht gesprochen wurde. Und zwar in dem Fall hier war das der Erzbischof, der hier Recht gesprochen hat. Und dort wurden alle möglichen Straftaten dann verurteilt und auch die berüchtigten Hexenprozesse. In dem Zusammenhang nochmal der Hinweis auf unsere Folge zu Katharina Henoth, lohnt sich da auch nochmal reinzuhören.
Der Name Hacht leitet sich wahrscheinlich von dem Begriff Haft ab. macht auch Sinn. Mit Hacht wurde aber nicht nur das Gericht und das Gefängnis, sondern weite Teile des Bereichs um den Dom bezeichnet. So, jetzt könnte man ja davon ausgehen, so die letzte Nacht vor der Vollstreckung des Urteils mit Ausblick ob der Dom wäre ganz schön, wie so, sag mal so Alcatraz-mäßig, ne? Da guckst du auf die Golden Gate Bridge oder so. Da liegt man allerdings völlig falsch. Denn die Ecke war damals kein touristisches Highlight. Es stank erbärmlich, ein offener Abwasserkanal zog sich quer durch über das Gelände. Die Hacht selber war ein absolut furchteinflößender Ort mit engen Zellen, in die Wände eingelassenen Eisen und Halsringen, an welche die Gefangenen gekettet wurden. 1404 brannte die Hacht ab, wurde aber wieder als schmuckloses Funktionsgebäude aufgebaut, das können wir ja, um das sich wohl nicht ausreichend gekümmert wurde, und das können wir auch. Im Jahr 1621 war die Hacht dann so baufällig, dass das Gebäude abgerissen und neu aufgebaut wurde. Hat man sich denn wenigstens um das neue Bauwerk gekümmert?
Das scheint irgendwie an diesem Ort oder vielleicht an der ganzen Stadt zu liegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also definitiv wieder nicht, das Gebäude wurde wieder mal vernachlässigt. 1726 gab es dann Krach, das Ding musste dringend renoviert werden. Wer bezahlt? War das entweder die Verwaltung der Stadt oder die kurkölnische Verwaltung oder die Stadt? Und dann ging es drum hin und her, und irgendwann wurde dann ein Schiedsrichter eingesetzt, und dieser Schiedsrichter hat gesagt, wir machen das ganz einfach, die Stadt bezahlt quasi das Fundament und der Kurfürst zahlt alles, was da oben drauf kommt. Gölsche Lösung, würde ich mal sagen, gar nicht so schlimm, ne?
In der Folgezeit danach war in der Hacht mal eine Schnapsbrennerei drin, dann arbeitete mal ein Antiquitätenhändler, und 1820 wurden die Gebäude dann abgerissen und das Hotel Francfort dort errichtet. Wie anscheinend an dieser Stelle üblich, wurde auch das Hotel nicht ausreichend gepflegt, kennt man ja. So war es kein Verlust, als das baufällige Gebäude 1893 abgerissen wurde, um eine freie Sicht auf den zwischenzeitlich fertiggestellten Dom zu ermöglichen. Heute gibt es quer über den Roncalliplatz den freien Blick auf den Dom, aber die Bautätigkeiten sind ja wieder im vollen Gange, denn das Domhotel wird kernsaniert. Dazu empfehle ich nochmal unsere Folge zum Domhotel. So, jetzt haben wir den Messersprung im Wegschnapp überlebt und glücklicherweise sind wir auch nicht von der Hacht zu Melaten eskortiert worden. Was kütt denn jetzt?
Als nächstes kütt die schöne Bleche Butz. Und das ist ein schönes Wortspiel eigentlich, weil der Kölsche sagt, wenn er in den Knast geht, nicht er geht in den Knast, sondern er geht in the Blech. Und das hängt mit einem ganz bestimmten Gebäude zusammen, nämlich die Bleche Butz, fast in der Schildergasse, also Ecke Krebsgasse war das eigentlich genau genommen. Und das war auch ein sehr berüchtigtes Gefängnis.
Ja, es war ein ehemaliges Frauengefängnis. Durch die während der französischen Besatzung...
Nee, langsam. Es war ein Frauenkloster.
Ach so, aber dann auch mal ein Gefängnis für
ja,
Frauen.
Später.
Ja, so,
später.
Okay. Also es war ein Frauenkloster. Dann mach du doch den ersten Teil mit dem Kloster, weil du bist juristisch besser und auch mit der Kirche hast du es.
Also, es gab das Klarissenkloster zu den Schutzengeln. Das war ziemlich genau auf der Ecke Schildergasse, Krebsgasse. Da ist, glaube ich, heute, welcher Schuhladen ist das nochmal? Also ein Schuhladen, glaube ich, ist da drin an dieser Ecke da. Und also wenn ihr vom Neumarkt aus die Schildergasse geht, erste Ecke links rein ist die Krebsgasse. Und da stand dieses Klarissenkloster. Jetzt kamen die Franzosen nach Köln. Und was haben die gemacht? Die haben erstmal alle kirchlichen Besitztümer aufgehoben. Was zur Folge hatte, das ging alles an den Staat. Und so auch dieses Klarissenkloster und wurde prompt zu einem Arresthaus, also das ist eigentlich ein Gefängnis, wurde das umgebaut.
Es zeigte sich übrigens schnell, dass dieses ehemalige Kloster auf Dauer nicht den Anforderungen des Strafvollzugs entsprechen konnte und war quasi ständig überbelegt, was jetzt vielleicht auch an den vielen straffälligen Damen gelegen haben könnte in Köln. Die Blech hatte 86 verschiedene Räume und in den Gemeinschaftsräumen mit 36 Personen schliefen zwei Insassen auf einer Pritsch. Daher begann man 1835 mit den Bauarbeiten schon am Klingelpütz, einem der damals modernsten Gefängnisse. Als 1838 dort die ersten Gefangenen einzogen, konnte die Bleche Butz auf der Schildergasse in ein reines Frauengefängnis umgewandelt werden. Mit der preußisch korrekten Bezeichnung Königliche Straf- und Besserungsanstalt für weibliche Gefangene. Für die Kölschen war es aber nur die Viva-Anstalt, also die Weiberanstalt, welche 1904 geschlossen und abgerissen wurde. An dieser Stelle wurde dann das Polizeipräsidium gebaut. Was von der Königlichen Straf- und Besserungsanstalt bleibt, ist auf jeden Fall der Ausdruck in der Blech als Synonym für das Einfahren in den Knast. Hört sich auf jeden Fall besser an als Gefängnis, ne?
Eine Frage bleibt.
Ja, die wollte ich, glaube ich, stellen. Ist ein Gefängnisausbruch strafbar?
Nein. Wenn du es schon so fragst, nein.
Korrekt. Ein Gefängnisausbruch ist nicht straffrei in Deutschland. Und zwar aus folgendem Grund. In Deutschland ist ein Gefängnis deshalb nicht strafbar, weil man davon ausgeht, dass der Freiheitsdrang eines Menschen ein so grundlegender und natürlicher Trieb ist, dass er nicht zusätzlich bestraft werden sollte. Aber wenn man einen Gefängnisausbruch macht, wird man mit Sicherheit eine Strafe erhalten, weil man muss ja irgendwas kaputt machen. Also Gitter durchschneiden, Sachbeschädigung, von Geiselnahme mal ganz abgesehen, illegaler Waffenbesitz oder wie auch immer. Das heißt, eigentlich lohnt sich das nicht, aber ich sag mal, wenn du einfach nur durch die Tür rausgehst, alle Türen wären offen, du gehst raus, hast du kein Problem, bist du frei.
Das ist immer interessant. Also an alle, die uns im Knast hören hier, der Mausi weiß, wie man rauskommt. Dann eine allerletzte Frage bleibt dann tatsächlich noch, die da wäre. Wieso heißt denn die Blechebutz, Blechebutz?
Das ist eine sehr gute Frage. Wieso haben wir das nicht im vorherigen Text beantwortet?
Weil, als das Gebäude 1802 zum Knast umgebaut worden ist, ja, gab es den Blechschläger Alexander Hittorf. Der wurde in Köln nur der blecherne Alexander genannt und es war der Maurermeister Johannes Butz beauftragt, das Ding zu bauen. Und wenn ich jetzt die beiden Dinger zusammennehme, Götter Russ, der blecherne Butz oder Bleche Butz. Und die Kölschen sind ja so ein bisschen bequem und dann haben sie draußen nur noch der Blech irgendwann gemacht.
Ja, danke lieber Uli, dass du das Gott sei Dank nochmal eingeworfen hast, weil das hatten wir ja sonst völlig vergessen. So, jetzt haben wir aber Freigang und wir treffen uns nächste Woche im Klingepütz und in der JVA Ossendorf, Madet Jod. Zweiter Teil folgt und schöne Grüße aus der Blech.
Vielen Dank und Hofgang.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.